was mache ich denn jetzt? Mein ganzes Leben liegt in Scherben. Jetzt sitze ich hier, ganz alleine, heimatlos, obdachlos an dieser Quelle und ich habe keine Idee, wie es weitergehen soll. Früher in Ägypten, als ich noch klein war, ging es mir eigentlich gut. Meine Eltern waren nicht arm. Okay, jetzt nicht reich, aber so gehobener Mittelstand, würde ich sagen. Auf jeden Fall kamen wir immer ganz gut aus. Ich war immerhin am Hof des Pharao beschäftigt. Arbeiten im höchsten Haus. Das war schon was. Aber plötzlich war alles anders. Aus irgendeinem Grund wurde ich Sarah, der Frau von Abraham, als Geschenk übergeben. Ich wurde also vom Pharao persönlich einer völlig fremden Frau als Sklavin anvertraut. Das war's. Ich war unfrei, ohne Mitspracherecht. Ich musste gehorchen, tun, was von mir verlangt wurde. Irgendwie war nichts mehr wie vorher. Ich habe da im Haushalt von Sarah gearbeitet und im Prinzip alle ihre Wünsche erfüllt. Abraham und Sarah wollten dann irgendwann meine Heimat Ägypten wieder verlassen. Da musste ich ja mit ins Ausland. Eigentlich wäre ich lieber in Ägypten geblieben, aber als Sklavin wurde ich natürlich nicht gefragt. Also ging's los und in Hebron in Israel haben wir uns niedergelassen. In so einer Zeltstadt, völlig abgeschieden von den anderen Einwohnern. Okay, ganz so schlecht war mein Leben da gar nicht. Ich hatte zwar total viel zu arbeiten, aber eigentlich war ich gut versorgt. Und das Zusammenleben da war auch immer so relativ harmonisch. Bis irgendwie, leider blieb das nicht immer so. Abraham und Sarah haben sich beide sehnlichst ein Kind gewünscht. Und irgendwie konnte Sarah anscheinend keine eigenen Kinder bekommen. Und dann hatte Sarah die tolle Idee, ich könnte ja als Leihmutter für sie und Abraham ein Kind bekommen. Ich weiß noch, wie schockiert ich über diese Anordnung war. Das ging echt zu weit. Ich war schließlich keine Prostituierte. Aber Sklavinnen hatten natürlich zu gehorchen. Widerworte waren da gar nicht erwünscht. Also wurde ich verschachert und musste tun, was mir gesagt wurde. So hatte ich mir mein Leben nicht vorgestellt. Ich wollte einen eigenen Mann haben, eigene Kinder, einen eigenen Haushalt. Aber jetzt, wer nimmt mich bitte noch, wenn ich schon mal ein Kind bekommen habe? Ich fühlte mich total wehrlos, machtlos, total ausgeliefert. Aber damit musste ich mich abfinden. Nachdem ich so den ersten Schock verdaut hatte und halbwegs wieder klar denken konnte, kam mir aber irgendwie die Frage, ob das vielleicht auch eine Chance für mich sein könnte. Ich wurde ja dann sozusagen zur Ehefrau, okay, vielleicht nur zur Nebenfrau von Abraham, aber diese Stellung schien mir nicht die schlechteste zu sein. Auf jeden Fall ging Sarahs Plan sogar auf und ich wurde relativ schnell schwanger. In mir wuchs ein Kind heran von dem reichen und mächtigen Anführer Abraham. Im Prinzip also der männliche Erbe, auf den alle schon so lange gewartet hatten. Das musste für mich doch irgendwelche Vorteile haben. Meine Chance zum Aufstieg. In den Augen von Abraham hätte ich doch jetzt einen anderen Stellenwert bekommen müssen. Abraham behandelte mich aber wie immer. Also habe ich versucht, ihm etwas auf die Sprünge zu helfen. Ich habe ab und zu ihm so einen kleinen Wink mit dem Zaunpfahl gegeben, dass er schließlich jetzt ich die Schwangere bin und nicht Sarah. Bei jeder Gelegenheit habe ich dann betont, dass in mir der ersehnte Nachwuchs heranwächst. Nicht in Sarah. Und vielleicht auch, dass ich die bessere Ehefrau wäre als Sarah. So als erste Ehefrau Abrahams, Herrin des Hauses, keine Sklavin mehr, so habe ich mir meine Zukunft vorgestellt. Nur Abraham hat gar nicht darauf reagiert. Er blieb total kalt. Und schon gar nicht hat er mich gegenüber Sarah in Schutz genommen. Im Gegenteil, er hat zu Sarah gesagt, mach doch mit ihr, was du willst, schließlich ist sie deine Sklavin. Ich dachte, ich höre nicht richtig. Und Sarah hat sich das auch nicht zweimal sagen lassen. Sie fühlte sich von mir angegriffen und ihre Überlegenheit hat sie mir so richtig gezeigt. Meine Schranken, meine Wehrlosigkeit. Nicht ich durfte bestimmen, sondern sie allein hatte die Macht über mich. Und nicht nur über mich, sondern auch über mein Kind. Das war wirklich hart. Ich habe schnell realisiert, dass mein neuer Plan nicht so aufging, wie ich mir das erwünscht hatte. Und ich war verzweifelt. Mein Leben dort war eine einzige Katastrophe geworden. War es denn so verwerflich, dass ich auch ein kleines Stück vom Glück, vom Reichtum, vom sicheren Leben haben wollte, das Abraham und Sarah führten? Vielleicht bin ich auch ein bisschen zu weit gegangen. Sarah auf jeden Fall hat mich ihre Überlegenheit so richtig spüren lassen. Trotz meiner Schwangerschaft musste ich arbeiten ohne Ende. Alles, egal die dreckigsten Arbeiten verrichten, kein bisschen Schonung während der Schwangerschaft und vor allen Dingen natürlich kein höheres Ansehen. Ich wurde jeden Tag schikaniert, vor versammelter Dienerschaft wurde mir klargemacht, dass ich die niederste Sklavin bin. Die Situation wurde einfach schlimmer und schließlich konnte ich es nicht mehr ertragen. Ich habe mich gefragt, ob da jemand überhaupt ist, der meine Wünsche und Bedürfnisse sieht. Ist da jemand, der mich versteht, mir zur Seite steht? Ich war ganz allein. Dort konnte ich es auf jeden Fall nicht mehr aushalten. Also bin ich in einer Nacht- und Nebelaktion geflohen. Da war ich auf der Flucht weggelaufen, kein Ziel, keine Heimat mehr, allein, schwanger, ohne Hilfe, ohne Reittier, zu Fuß auf dem Weg durch die Wüste. Aber es war mir egal. Ich wollte nur weg von Sarah, weg von Abraham, weg von diesem furchtbaren Leben. Ich lief ewig durch die Wüste und ich war total erschöpft und mit brennendem Durst. In der Wüste wäre ich noch verdurstet. Nach einem ewig langen Fußweg schleppte ich mich mit allerletzter Kraft zu dieser Wasserquelle. Da saß ich nun, mitten im Niemandsland, in der Einöde der Wüste, ohne Perspektive, ohne Plan, wie es weitergehen kann. Keine Ahnung, ob meine Familie in Ägypten mich nochmal aufnehmen würde. Alles war hoffnungslos. Ich wollte eigentlich nur noch hier sitzen und sterben. Mich sah ja sowieso keiner. Und dann steht da plötzlich dieser Mann vor mir und fragt mich, woher kommst du, Hagar?
Ja, da war Hagar nun, ein bisschen weiter vor, mitten in der Wüste, so alleine, erschöpft, fand sie diesen Brunnen, diese Wasserquelle. Ein langer Weg lag hinter ihr und dann kann ich mir so gut, richtig gut vorstellen, erstmal trinken, erstmal sich ein bisschen frisch machen, für einen Moment ruhen, die Augen schließen. Aufgeben? Soll ich hier auch wirklich aufgeben? Wie geht es weiter? Wo soll ich hin? Kennt ihr solche Momente in eurem Leben, wo ihr nicht wisst, wie es weitergehen soll? Verzweifelt, so war Hagar. Und plötzlich hört sie diese Stimme. Hagar, woher kommst du? Hagar, wohin willst du? Hagar ist erschrocken. Ich kann mir das so richtig vorstellen. So ganz alleine in der Wüste und plötzlich diese Stimme. Vorsichtig macht sie die Augen auf und kann es kaum glauben. Vor ihr steht ein Engel. Engel können unterschiedlich aussehen. Ich habe für diese Geschichte eine Figur von einem Mann ausgewählt. Der steht nun vor Hagar. Könnt ihr euch die Angst vorstellen, die Hagar auf einmal hatte? So ganz alleine? Was mache ich jetzt? Ich bin diesem Mann, diesem Engel, ich bin ihm vollkommen ausgeliefert. Aber zwei Dinge fallen mir auf bei dieser Frage, die der Engel stellt. Als erstes klingt diese Stimme nicht vorwurfsvoll. Sie sagt nicht: Sag mal, Hagar, was hast du dir nur dabei gedacht? Du alleine, hier mitten in der Wüste, weißt du eigentlich, wie gefährlich das ist? In deinem Zustand? Nein. Diese Stimme, wenn ich mir die Verse in der Bibel durchlese, klingen sie für mich richtig, ja, liebevoll, freundlich. Diese Stimme zeigt Interesse. Woher kommst du? Und wohin willst du? Und das Zweite, was mir aufgefallen ist, ist, sie nennt Hagar beim Namen. Dieser Engel nennt Hagar beim Namen. Er scheint sie zu kennen. Er scheint zu wissen, wer sie ist. Und Hagar antwortet wahrheitsgemäß: Ich bin meiner Herrin Sarah davongelaufen. Auf die zweite Frage weiß Hagar keine Antwort. Soll sie wirklich zurückgehen nach Ägypten? Was wird sie da wohl erwarten? Ohne Mann, ganz alleine, mit einem Kind. Der Mann schaut Hagar lange an und sagt dann zu ihr: Geh zurück zu Sarah und zu Abraham, dorthin, wo du hergekommen bist. Hagar traut ihren Ohren nicht. Zurück, wo sie hergekommen ist? Diese ganze Erniedrigung noch einmal erleben? Niemals, nein. Bis Ägypten ist es jetzt nicht mehr ganz so weit. Und nun wieder den ganzen Weg zurück? Nein, auf keinen Fall. Doch der Engel redet weiter. Hagar, du wirst einen Sohn bekommen und du sollst ihn Ismael nennen. Du wirst so viele Nachkommen haben, dass sie nicht zu zählen sind. Stopp, denkt Hagar. Das habe ich doch schon mal irgendwo gehört. So viele Nachkommen, dass sie nicht zu zählen sind, das ist doch das gleiche Versprechen, was Gott Abraham gegeben hat. Und dann verschwindet der Engel, so schnell, wie er wieder gekommen ist. Aber die Worte bleiben in Hagars Kopf. Immer und immer wieder denkt sie darüber nach. Und je mehr sie darüber nachdenkt, umso mehr wird ihr klar, das war ein Bote Gottes. Anders kann es gar nicht sein. Der Engel fordert sie also tatsächlich auf, wieder zurückzukehren. Das ist ganz schön hart. Ist euch das auch schon mal so passiert in eurem Leben? Wo ihr genau gespürt habt, was Gott von euch möchte, aber wo eure Pläne eigentlich ganz anders aussehen? Wie lange dauert es, bis ihr alles für und wider abgewogen habt, bis eure Pläne von eurem Kopf in euer Herz gehen und ihr dann voll Vertrauen auf Gott den Weg gehen könnt, den er für euch gezeigt hat? Oder kennt ihr diese Wüstenzeiten in eurem Leben? Durch Krankheit, durch Verlust, durch Unglück. Dann stellt sich oft die Frage: Wie soll es weitergehen? Wohin geht's? Wohin geht die Reise? Wohin geht der Weg? In unserer Geschichte schickt Gott Hagar also zurück an einen Ort, an dem nicht nur ihre Arbeitskraft, sondern auch ihre Sexualität ausgebeutet wurde. Aber Gottes Botschaft hört hier nicht auf. Er schickt Hagar zwar zurück, aber er erkennt ihr Leid und ihre Schmerzen. Gott sagt nicht, stell dich nicht so an, Hagar. Was erwartest du eigentlich? Schließlich bist du nur eine Sklavin. Nein, Gott sagt, geh zurück dahin, wo du hergekommen bist, auch wenn ich noch jetzt im Moment noch nichts an deiner Situation ändere. Aber hab Geduld. Ich habe dich wahrgenommen. Ich überlasse dich nicht einfach deinem Schicksal. Gott sieht Hagar und nimmt sie wahr. Das wird Hagar hier mitten in der Wüste an dem Brunnen bewusst. Und das ist schließlich der Wendepunkt in Hagars Leben. Hier am Brunnen, mitten in der Wüste, erkennt Hagar, du bist ein Gott, der mich sieht. Ich brauche keine Angst zu haben, denkt sie. Das weiß sie nun. Gott ist in allen Lebenslagen bei mir. Darum nennt man den Brunnen Brunnen des Lebendigen, Brunnen des Lebendigen, der mich sieht. Diese Tatsache, dass Gott ihr Leiden erkennt, scheint für Hagar nun alles zu verändern. Sie fühlt sich von Gott gesehen und das ermöglicht ihr einen ganz anderen Umgang mit ihrer Situation. Das fühlt sich gut an. Hagar, die zuvor weggelaufen ist, sich von Gott und der Welt verlassen gefühlt hat, macht sich nun voller Vertrauen auf den Weg zurück zu Sarah und Abraham. Sie spürt, dass sie genügend Kraft haben wird, um die Situation nun auszuhalten, denn sie weiß, du bist ein Gott, der mich sieht.
Du bist ein Gott, der mich sieht. Dieser Vers aus Sarahs Mund wird uns, glaube ich, im nächsten Jahr noch alle begleiten. So wie bei dieser wunderschönen Deko, die Steffi Blome hier gemacht hat, wird uns dieser Vers wirklich oft noch ins Auge stechen, weil es die Jahreslosung ist. Und ich glaube, nach der anschaulichen Darstellung von Anne und Claudia, werden wir alle diesen Vers sofort mit Hagar verbinden. Ja, Gott hat Hagar gesehen, in ihrer Not und ihrer Verzweiflung. Und nicht nur das, Hagar hat Gott gesehen. Sie hat verstanden, dass Gott derjenige ist, der sich tatsächlich ihrer annimmt. Der Magd aus Ägypten, die eigentlich nichts mit der Verheißung an Abraham zu tun hatte. Sie musste Sarai und Abraham gehorchen, hatte kein Recht auf ein eigenes Leben. Sie war wertlos, niemand kümmerte sich um sie. Niemand kümmerte sich darum, was sie fühlte, dachte, wünschte. Das Kind in ihrem Bauch würde niemals ihr eigenes Kind sein. Als der Engel des Herrn am Brunnen sie traf, war sie schon sehr weit geflohen. Niemand hatte sie scheinbar vermisst. Wir würden heute sagen, Hagar war ein Mensch am äußersten Rand der Gesellschaft, einsam, in einer hoffnungslosen Lage. Doch diese Begegnung mit Gott veränderte ihr Leben radikal. Sie wusste bis dahin nicht, dass jemand sie sieht in all ihrer Not. Dieses Erlebnis war so intensiv und plötzlich so klar, dass sie sich entschied, auf Gott zu vertrauen und ihr Leben neu zu beginnen. Ihre Lage hatte sich nicht wirklich verändert. Aber sie stellte sich ihrer Situation mit neuer Hoffnung. Ich glaube, wir alle bewundern sie für ihren Mut, zu Abraham und Sarai zurückzugehen. Woher hat sie plötzlich diese Kraft? Nur dadurch, dass sie Gott sieht? Ich möchte unseren Blick noch auf eine andere Figur in dieser Geschichte lenken. Sarai. Sarai war Abrahams Frau. Sie hatte Macht über eine große Dienerschaft, ein sicheres Leben im Wohlstand. Und ich denke, Abraham liebte sie. Trotzdem war Sarai sehr unglücklich. Sie bekam keine Kinder.
Das war in der damaligen Zeit eine ziemliche Katastrophe. Und je länger diese Situation dauerte, desto mehr verlor sie ihr Selbstvertrauen. Abraham hatte von Gott die Verheißung auf eine große Nachkommenschaft bekommen. Und sie fing an zu zweifeln. Vielleicht war sie ja gar nicht die Frau, die Gott für diese Aufgabe ausgesucht hatte. Sie kam zu dem Ergebnis, ja, so musste es sein. Gott meinte nicht sie. Sie würde immer kinderlos bleiben und die Verachtung der Menschen um sie herum zu spüren bekommen. Okay, dann wird sie das eben akzeptieren. Und wenigstens die Dinge ein bisschen selbst in die Hand nehmen. Sarah vertraute nicht auf Gott. Sie war verzweifelt. Aber sie hatte nicht das Gefühl, dass Gott sie sieht. Und ich denke, sie war in ihrem Herzen sehr, sehr einsam. Aber im Gegensatz zu Hagar sieht sie Gott nicht. Und Gott? Er schreitet nicht ein. Sarah wird erst viel später neu spüren, was Gott mit ihr vorhat. Was kommt euch aus diesen beiden Geschichten bekannt vor? Anne hat uns eben schon ein paar Fragen formuliert. Wart ihr schon mal in einer verzweifelten Situation und habt nicht gespürt, dass Gott euch sieht? Habt ihr schon mal erlebt, dass eure Lebensträume, eure Sehnsüchte sich nicht erfüllen? Habt ihr gemerkt, wie schwer es ist, auf Gott zu vertrauen und nicht selbst zu handeln und aktiv zu werden, um die Dinge zu verändern? Ich denke, die Geschichte von Hagar, Abraham und Sarai hat heute nichts an Aktualität verloren. Manchmal geht es uns wie Sarai. Unser Leben verläuft nicht so, wie wir es gerne hätten. Erwartungen, Sehnsüchte erfüllen sich nicht. Glauben wir dann noch daran, dass Gott uns trotzdem sieht, mit unserem Leid und mit unseren Hoffnungen? Manchmal hadern wir mit Gott, weil er nicht einschreitet in unser Leben oder in das Leben von anderen, die wir in Not sehen. Glauben wir dann noch, dass Gott uns und die anderen sieht? Und sieht er all unsere Hilflosigkeit? Und manchmal fällt es uns schwer zu warten. Wir werden ungeduldig, verlieren das Vertrauen, handeln selbst. Glauben wir dann noch, dass Gott uns sieht mit unserer Unsicherheit und mit unseren Ängsten? Und manchmal verrennen wir uns auch. Wir treffen falsche Entscheidungen. Und plötzlich ist da kein Ausweg mehr. Es läuft nicht so, wie wir denken. Glauben wir dann noch, dass Gott uns sieht mit unserer Uneinsichtigkeit und mit unserem Stolz? Und uns trotzdem lieb hat und mit uns ist. Und manchmal sind wir einsam und allein. Menschen haben uns enttäuscht und verlassen. Keiner ist da. Glauben wir dann noch, dass Gott uns sieht in unserer Traurigkeit und Verlassenheit? Wenn ihr die Bibel aufschlagt und mal die Kapitel lest, die nach dem Kapitel 16 kommen, vielleicht habt ihr heute Nachmittag mal eine halbe Stunde Zeit, dann werdet ihr sehen, dass Gott sehr wohl Sarah ihr auch sieht und weiß, wie es ihr geht und dass er sich ihrer annimmt. Und Gott sieht auch Abraham, der in unserer Geschichte eher als Randfigur auftaucht und so wie wir im Hauskreis gedacht haben, sehr passiv wirkt, sehr wenig entscheidungsfreudig und sich lieber raushält. Gott wird ihn herausfordern und ihm einigen Mut abverlangen. Was können wir mitnehmen in unser Leben, in unser Jahr 2023? Der Gott Hagars, Sarais und Abrahams ist der gleiche Gott, so schwer man sich das jetzt auch vorstellen kann, der uns heute auch Verheißungen gibt. Jedem persönlich. Und auch uns als Gemeinde. Der in unser Leben eingreift und handelt. Der uns begleitet und beschützt. Er ist El-Roi, der Gott, der uns sieht. Als wir uns in unserer Hauskreisstunde auf dieses Thema vorbereitet haben, ist uns noch ein weiterer Gedanke zum Text gekommen, den wir gerne mit ins Jahr 2023 mitnehmen möchten. Gott selbst ist Hagar erschienen. Der Engel des Herrn sprach zu Sarai, steht im Text. Und mit dieser Bezeichnung ist gemeint, dass Gott selbst wirklich da war, spürbar war, nah war. Anders als in anderen Geschichten, wo Menschen geschickt werden oder Engel geschickt werden. Eine ganz besondere Begegnung hat Sarai erlebt, hat Hagar erlebt. Aus vielen anderen Geschichten wissen wir aber auch, dass Gott häufig Menschen als Boten beauftragt hat und dass er das heute auch noch tut. Durch andere Menschen kann sich auch Gott offenbaren und sich zeigen. Für uns ist die Geschichte in 1. Mose 16 eine Geschichte vom Gesehen werden und vom Hinsehen. Jeder von uns hat eine Sehnsucht danach, wahrgenommen zu werden. Nicht nur von Gott. Gott weiß, wir brauchen auch das Menschliche miteinander. Es ist schön, wenn mich jemand ansieht, mir entgegenkommt, mir die Hand reicht. Wenn jemand meinen Namen kennt und sich vielleicht noch an unsere letzte Begegnung erinnert, eine Umarmung. Es tut auch gut, wenn jemand ab und zu mal hinter meine Fassade schaut und wahrnimmt, wie es mir wirklich geht. In einem der Texte, die ich gelesen habe, ist mir ein Satz hängen geblieben, den ich gerne mitnehmen möchte in das Jahr. Gottes Augen haben immer schon dahin geschaut, wo niemand sonst hinsehen will. Und wir sind Gottes Augen auf dieser Welt. So wie Hagar gibt es auch heute Menschen, deren Not niemand sieht, die niemand vermisst. Es sind Menschen, die unsichtbar werden, obwohl wir sie vielleicht täglich sehen. Sie sind unsichtbar, weil wir uns nicht trauen, bewusst hinzusehen. Denn das tut manchmal weh. Wenn wir die Liebe Gottes zu uns, wie Hagar, wirklich persönlich erfahren, dann gibt uns das Kraft, Liebe und Geduld, was immer wir brauchen für unsere Mitmenschen. Wir wollen uns und euch ermuntern, neues Sehen zu lernen, da bewusst hinzusehen, wo andere unsere Hilfe, unseren Zuspruch brauchen, hinzusehen, wo Gott in unserem Leben wirkt. Lasst uns mutiger werden, im Vertrauen auf Gott, auf andere Menschen zuzugehen. Du bist ein Gott, der mich sieht.